Ich habe euch was mitgebracht. Das, was wir bekommen haben, eine Einladung. Eine Einladung zur Hochzeit am 4.9.2015 von Freunden aus Mainz. Und sieht schön aus. Schöne Schrift. Ein kleiner, schöner Bibelspruch steht drin. Die haben sich Mühe gegeben, sowas zu gestalten. Oder unser Sohn, der hat eine Einladungskarte bekommen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber es ist mit Serviettentechnik ist da ein kleines Bild drauf gemacht worden, ein kleines Flugzeug. Und dort wird er oder unser Sohn wird zum Kindergeburtstag eingeladen. Man bekommt ja nicht ohne Grund eine Einladung. Also Geburtstag, Hochzeit, vielleicht aber auch mal zu irgendeinem Jubiläum. Also man kommt nicht einfach so eine Einladung in die Hand gereicht. Umso größer die Feier, umso größer ist natürlich auch dieser organisatorische Aufwand, den man betreibt. Wer auf einer Hochzeit schon mal oder wer eine Hochzeit vorbereitet hat, der weiß, wovon ich spreche. Also das ist nicht ohne. Man muss viel organisieren. Es soll alles perfekt sein. Und man steckt sein ganzes Herz da irgendwie hinein. Also Liebe, Kraft und Fantasie werden investiert in der Planung, um es als ein großes Ereignis irgendwie stattfinden zu lassen. Die Planung beginnt, je nachdem, wie groß die Feier ist, Wochen oder Monate sogar schon vorher. Also eine Hochzeit mindestens ein Jahr vorher. Es wird genau überlegt, wer zur Feier eingeladen wird. Die Einladungen, so welche, die ich euch jetzt gezeigt habe, werden entworfen, gedruckt, verschickt. Die Tischordnung muss aufgestellt werden. Ein buntes, abwechslungsreiches Programm wird geplant. Dekoration wird gestaltet. Also, ich habe euch mal ein paar Bilder von so einem Catering mitgebracht. Die Tische werden schön gemacht. Es gibt super Essen, ein tolles Buffet. Alles wird irgendwie toll gestaltet. Und vielleicht wird auch noch Live-Musik gespielt. Also es wird eine Band organisiert. Es gibt schöne Musik. Also es wird ein großes Ereignis, ein großes Fest. Und wenn man darüber so nachdenkt, was das für ein Aufwand eigentlich ist. Und wenn man mal jemanden einladen möchte zu sowas, dann denkt man, wow, das wird riesig, wenn alle Leute da sind. Aber wie wäre es, wenn keiner kommt? Du hast was geplant und alle sagen doch irgendwie ab. Vielleicht erst kurzfristig. Hast eingeladen, kam Zusagen und dann kurz vorher eine Absage. Ich kann doch nicht kommen. Das steht nun alles. Das ganze Essen, die schönen Tische, Liveband, hat sich schon mal vielleicht warm gespielt, viel geprobt vorher. Und Jesus erzählt eine solche Geschichte in Lukas 14. Ich lese die Verse 15 bis 24 aus der Neuen Genfer Übersetzung mal vor. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitet ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als er dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ ihn die Gäste sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genau ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde er zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jedem Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festmahl bekommen. Jesus ist gerade selber bei jemandem zu Gast, bei einem Essen. Von einem der obersten Pharisäer wurde er eingeladen und dort waren natürlich nicht nur er alleine mit dem Pharisäer, sondern es war schon eine Gesellschaft da. Und nun speist er mit mehreren von diesen frommen Pharisäern, die sich selbst als so eine Elite der Gläubigen gesehen haben. Die Männer unterhalten sich und Jesus beobachtet und hört ihnen zu. Und auf das, was er dort sieht oder hört, reagiert er mit Gleichnissen und um einfach so diese Situation aufzugreifen, die da passieren. Also vor dieser Geschichte, die ich eben vorgelesen hatte, hat er schon was anderes beobachtet und auch ein Gleichnis erzählt. Und jetzt kommt halt einer, ein Pharisäer, und sagt, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Letztendlich stimmt das ja. Glücklich kann so einer sein, der daran teilnimmt. Aber wenn der Mann das so objektiv gesagt hätte, so ganz ohne Vorbehalte oder so, dann würde Jesus wahrscheinlich erst gar nicht so wirklich drauf reagieren. Vielleicht würde er sogar zustimmen. Aber er erzählt ein Gleichnis. Also dieser Pharisäer muss es irgendwie so erzählt haben, so gesagt haben, dass er vielleicht ein bisschen selbstgerecht daherkam. Also glücklich ist, wer daran teilnehmen kann, so im Sinne von, ich werde an diesem Mahl teilnehmen und ich werde glücklich sein. Und genau daraufhin reagiert Jesus mit einem Gleichnis, wo er ein Festmahl, also das Bild eines Festmahls aufnimmt. Also ein Mann veranstaltet ein großes Abendmahl, ein Festmahl und er hat viele Leute dazu eingeladen. Und als das Essen fertig war, hat er noch einmal einen Knecht, einen Diener gesandt, um die Leute zu holen. Und man muss sich das vorstellen, im Orient war das so, dass man eine Einladung zwar ausgesprochen hat, aber man hat nicht gesagt, so um die Zeit ist es jetzt. Also man sagt, okay, jetzt so vielleicht nächste Woche, da lade ich dich zum Essen ein. Ich bereite alles vor. So ungefähr war das. Und dann, wenn es fertig war, dann hat er nochmal jemanden geschickt, also der Hausherr hat nochmal jemanden geschickt und sagt, hey, erinnerst du dich an die Einladung? Jetzt ist das Mahl fertig, jetzt kannst du kommen. Man hat nämlich viel versucht, das so schön wie möglich zu machen, um einfach seinen Gästen, ja, es einfach perfekt irgendwie zu gestalten. Und dafür brauchte man Zeit und man wusste nicht genau, wann man fertig ist. Aber wenn es fertig war, wurde einer entsandt. Und wie das so in Jesu Geschichten sind, stellen die Figuren ja irgendwie immer jemanden dar. Und der Mann, der einlädt, sage ich euch jetzt, ist Gott. Und der Knecht, der geschickt wird, ist Jesus. Diese Einladung zu einem solchen Fest ist natürlich ein schönes Bild. Da sagt man natürlich, auf einem solchen Fest, welches von Gott veranstaltet wird, möchte ich auch sein. Und die Juden warteten auf dieses Festmahl mit Gott. Also Gott ist anwesend. Also diese Bildsprache ist nicht neu, sondern die Juden, die haben das schon immer irgendwie im Alten Testament schon in Metaphern ausgedrückt, um zu sagen, dass sie irgendwann Gemeinschaft haben werden mit Gott. Also das Bild vom Essen ist ein Bild für Gemeinschaft mit Gott. Die Frage ist dann aber übertragen auf die Menschen: Was ist dann natürlich anders, wenn ich zu diesem Mahl eigentlich gehe? Was ist denn da so schön, was es sonst nicht so schön ist? Und warum lädt Gott an? Wozu braucht das Fest? Also wozu braucht es das eigentlich? Warum brauche ich Gemeinschaft mit Gott? Und da gibt es eine tolle Bibelstelle, die einmal dieses Bild vom Festmahl aufnimmt und so ein bisschen auch erklärt, was sich dann ändert, wenn ich dahin gehe. Es ist eine Verheißung, die Gott an die Menschen ausspricht. Es steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 25, Verse 8 bis 6. Ich habe es mal abgelichtet. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichen Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Es wird dem Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen von den Gesichtern abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. Es wird hier beschrieben, dass die Menschen hier ein Problem haben in dieser Welt. Und das ist, dass sie dem Tod ausgeliefert sind. Das ist passiert, weil wir uns entschieden haben, also weil der Mensch oder die Menschheit sich entschieden hat, unser Leben selbst zu gestalten, ohne Gott, ohne ihn irgendwie in dieses Leben mit einzubeziehen, ohne Gemeinschaft mit ihm zu haben, ohne nach seinen Gedanken zu fragen. Wir glauben, dass wir selber wüssten, was gut für uns ist und welche Entscheidung wir treffen sollten. Und vielleicht haben wir auch oft die richtigen Entscheidungen getroffen. Also es sagt ja keiner, dass das immer falsch ist, die Entscheidung, dass sie böse ist. Oder den Lebensstil, den ich gewählt habe, dass das also wirklich das Schlechteste ist, was man machen kann. Aber wir haben diese Entscheidung ohne Gott getroffen. Die Konsequenz ist aber dadurch, dass wir das gemacht haben, dass wir uns von Gott entfernen, so ganz allmählich. Und weil es nur, weil es bei ihm eigentlich nur Leben gibt. Leben ohne Leid, ohne Schmerzen und letztendlich auch ohne Tod. Weil er eigentlich, er verkörpert ja das Leben, er ist das Leben an sich. Und weil wir uns von ihm entfernen, von diesem Leben, heißt es im Grunde genommen, dass wir uns zum Tod hin bewegen. Wir sterben. Doch, das will Gott nicht. Er hat ja einen Plan, um das uns Menschen zu ersparen, diesen Tod. Deswegen macht er etwas. Und bildlich gesprochen ist es dieses Festmahl. Also er nimmt den Tod von uns, indem wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Und Gott hat in der Bibel zu diesem Fest eingeladen. Es wird der Tag kommen, da ist alles vorbei. Und ihr Menschen könnt wieder zu Gott kommen. So ist es in der Bibel beschrieben. Und dann war es fertig. Gott hat eingeladen und nun war das Mahl bereit. Er schickte einen Knecht los, also Jesus. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu holen. Er hat ihnen gesagt, dass der Zeitpunkt nun soweit ist, an diesem Festmahl teilzunehmen. Jetzt könnt ihr wieder zu Gott kommen. Jetzt folgt auch endlich seine Einladung. Doch haben die Juden Jesus nicht so wirklich verstanden. Deswegen erzählt Jesus nun ein Gleichnis in Anwesenheit der Pharisäer, die glauben, sie wären anwesend an diesem Mahl, aber lehnen im Grunde genommen Jesus' Einladung zu kommen ab. Ein bisschen paradox. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Ja, glücklich werden die sein, die leben werden und nicht sterben. Und es klingt wirklich ziemlich komisch, wenn man sagt, dass alle Gäste am Ende abgesagt haben. Aber das tun die Juden nun mal gerade in der Zeit. Und das versucht Jesus in diesem Gleichnis, indem er Menschen nimmt, die sich entschuldigen, will er das deutlich machen. Leute, im Grunde genommen, ihr sprecht die ganze Zeit von diesem Mahl, aber ihr kommt nicht. Der Erste hat sich einen Acker gekauft, um diesen nun zu begutachten. Der Nächste hatte sich neue Ochsen gekauft, die er sich auch angucken muss. Und dann ist da noch der Dritte, der geheiratet hat und deswegen nicht kann. Also für alle Absagen gab es einen Grund, der für die Person auch wichtig erschien. Und für diese damalige Zeit waren es auch wirklich Gründe, um sich vom Festmahl zu entschuldigen. Also es gibt wirklich im Alten Testament, da gibt es Stellen, wo dann sagt, wenn jemand einlädt, dann geh hin sozusagen. Außer wenn du zum Beispiel einen neuen Acker hast, dann darfst du ihn zuerst bestellen, also besehen und sowas. Oder wenn du neue Tiere hast. Oder wenn du geheiratet hast, dann musst du Pflichten nicht nachkommen, die sonst eigentlich da sind. Das sind entschuldbare Gründe eigentlich. Aber wenn man sich überlegt, warum Gott die Menschen einlädt, gibt es dann überhaupt etwas Vergleichbares? Etwas, warum man absagen könnte, dürfte, müsste? Gibt es was, was das Leben aufwiegen kann? Wohl kaum. Was könnte man mit Leben, also mit dem Leben überhaupt irgendwie gleichsetzen? Nichts. Daher nehme ich an, dass die Pharisäer sich dieser Dringlichkeit und der Bedeutung gar nicht bewusst waren. Ja, selbst wir heute sind uns dessen nicht immer bewusst. Und da zeige ich jetzt nicht mit dem moralischen Zeigefinger auf euch oder ohrfeige euch so moralisch. Da muss ich mir auch selber an die Nase fassen. Ich sehe vielleicht diese Einladung auch nicht immer. Also du und ich, kann es sein, dass wir Gottes Einladung absagen? Wo wir sagen, jetzt geht es gerade nicht, im Moment habe ich keine Zeit? Was sind denn unsere Äcker, unsere Ochsen oder Hochzeiten? Und bevor ich jetzt in diese Überlegung einsteige oder das ausführe, muss man eins sagen noch dazu. Also Jesus verurteilt bei dieser Geschichte nicht das Verlangen nach etwas, dass ich das gerne irgendwie mache. Und er verurteilt auch nicht diesen Gegenstand an sich. Den verurteilt er auch nicht. Das, was er verurteilt, ist im Grunde genommen die Prioritätensetzung. Also diese schlechte Verteilung von dem, wo ich meine Zeit investiere oder dort, wo ich hingehe. Also was setze ich an erster Stelle, was setze ich an zweiter Stelle? Wie teile ich meine Zeit ein? Wofür nehme ich mir Zeit? Oder was lasse ich eigentlich so mal so hinten runterfallen? Darum geht es. Nicht, dass die Sache an sich schlecht ist. Erstens könnte man sagen, es sind Dinge, bei denen wir aufgehen. Also unsere Äcker sind vielleicht Sachen, wo wir viel Zeit investieren, damit, ja, indem wir aufgehen und indem wir viel, ja, viel investieren, damit etwas geschieht. Und dann nehme ich mal als Beispiel einfach ein Hobby. Und weil es so leicht ist, dieses Beispiel, nehme ich einfach mal Fußball spielen. Also sehr populär ja hier in Deutschland. Und damit man zu etwas kommt, trainiert man häufig. Vielleicht 2-3 Mal die Woche, je nachdem, wie gut man spielen möchte und in welcher Liga man spielt. Oder in welchem Alter man sich auch befindet. Die Kleinen trainieren natürlich noch nicht so häufig und die Großen trainieren vielleicht häufiger. Am Wochenende gibt es dann natürlich die Spiele. Man setzt seine Kraft, seine Leidenschaft ein, damit man die Mannschaft auch richtig voranbringt. In der Liga will man ganz vorne dabei spielen. Auf Turniere wird gefahren und da wird auch alles gegeben. Also da wird sich richtig ausgepowert. Ein Spiel nach dem anderen, vielleicht hat man da 3 oder 4 Spiele an einem Tag und da wird sich richtig verausgabt. Man gibt alles für diesen Sport. Die Frage ist, wenn du von Jesus eingeladen wirst, aber gleichzeitig findet das wichtigste Spiel in der Saison statt, weil es vielleicht um Aufstieg geht oder es geht um Abstieg, es geht um einen Pokal oder um eine Medaille, wie würdest du dich dann entscheiden? Wo setze ich die Prioritäten? Das Gleiche gilt, wenn ich etwas Neues habe. Ich möchte meinen neu erworbenen Besitz nutzen und genießen. Als ich 15 oder 16 war, da habe ich mein ganzes Erspartes, also das war Weihnachtsgeld, das war Geburtstagsgeld, das war Taschengeld, alles, was ich irgendwie zusammengekriegt habe, habe ich ausgegeben für einen Fernseher. 333 D-Mark war das damals. Und den wollte ich natürlich nutzen. Gleich nach der Schule war der Fernseher an. Egal, was ich in meinem Zimmer gemacht habe, der Fernseher lief fast ununterbrochen. Ich habe Hausaufgaben gemacht, nebenbei lief der Fernseher. Ich habe telefoniert, habe dabei Fernsehen geguckt. Ich habe Gitarre geübt und trotzdem lief der Fernseher. Und einmal hatte ich sogar, ich nenne es mal Glotzenmarathon. Ich hatte ohne große Pausen, also nur vielleicht mal so auf Toilette bin ich gegangen oder zum Kühlschrank, um was zu essen zu holen. Und dann bin ich wieder vor dem Fernseher. Und das hat ungefähr 48 Stunden gedauert. Also so ein ganzes Wochenende habe ich einfach mal vor der Glotze verbracht. Habe im Grunde genommen nur davor so ein bisschen gedöst und mich berieseln lassen. Also ich habe diesen Fernseher wirklich genossen damals. Und an die jungen Leute, nehmt euch das nicht als Beispiel. Das sollte natürlich jetzt ein Negativbeispiel sein, das mit dem Fernsehen gucken. Ich habe mich natürlich geändert. So rückblickend kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wie ich mich entschieden hätte, wenn Jesus mir eine Einladung von seinem Vater gegeben hätte, wenn er mich daran erinnert hätte. Also es ist jetzt ja 14 Jahre her ungefähr, also ich weiß jetzt nicht ungefähr, wie ich mich entschieden hätte. Wäre ich gegangen oder hätte ich gesagt, ja, die Sendung ist jetzt super spannend. Ich will die erst zu Ende gucken. Oder hätte ich gesagt, oh, jetzt habe ich schon 24 Stunden geguckt, jetzt muss ich auch noch mal schlafen. Wo setze ich Prioritäten? Wäre ich gegangen, wäre ich nicht gegangen? Es gibt natürlich nichts Schöneres als ein Zuhause, und Zeit mit seiner eigenen Familie zu verbringen, oder? Spielen mit den Kindern, reden mit der Ehefrau oder mit dem Mann, gemeinsam essen, spazieren gehen, einen Ausflug machen, einfach Gemeinschaft haben, Eltern besuchen, Kinder besuchen, wenn die schon erwachsen sind. Das ist schön. Und man braucht auch solche Zeiten als Familie. Aber was ist, wenn der Ruf Jesu kommt? Was würde die Antwort sein? Und überhaupt, wie würde so eine Einladung überhaupt aussehen? Wie weiß ich, dass Jesus mich gerade ruft? Und wie kann ich diese Einladung zum Leben eigentlich annehmen? Man kann jetzt natürlich ganz fromm sagen, dass man Jesus als seinen Herrn annehmen muss, dass man die Gnade empfangen und annehmen soll, dass man vor das Kreuz treten soll und sein Leben übergeben soll. Ja, wie geht das? Lass es uns doch mal einfach mal konkret werden. Wie manifestiert sich das denn eigentlich in unserem Leben? Wie nimmt es im Alltag Gestalt an, dass ich Jesus als meinen Herrn annehme, dass ich vors Kreuz gehe? Um auf die richtige Spur zu kommen, nochmal zwei Bibelworte aus dem Jesaja-Buch. Gut. Jesaja 55, 1 bis 3. Der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher. Hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch und kostet. Es kostet nichts. Also hier wird wieder das Bild vom Essen aufgegriffen. Ne? Warum gebt ihr eure sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann bekommt ihr genug. Ihr dürft köstlich speisen, genießen und euch satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Weisungen an, damit ihr am Leben bleibt. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen. Was ich schon David versprochen habe, das werde ich erfüllen. Das ist einmal das eine Bibelwort. Das nächste, auch im Jesaja-Buch 65, 12 bis 14. Hört, welches Schicksal ich für euch bestimme. Das Schwert wird euch treffen, man wird euch in die Knie zwingen und wie Opfertiere abschlachten. Denn als ich euch rief, bekam ich keine Antwort. Ich habe mit euch geredet, doch ihr habt mir nicht zugehört. Lieber habt ihr getan, was ich hasse, und das vorgezogen, was ich verabscheue. Darum kündige ich, der Herr, euch an. Meine Diener, die treu zu mir stehen, bekommen zu essen und zu trinken. Ihr aber werdet Hunger und Durst leiden. Sie werden fröhlich sein. Ihr aber müsst euch schämen. Ja, singen und jubeln werden sie vor Lebenslust, während ihr vor Leid und Verzweiflung schreit. So, eine Bibelwort, ein bisschen positiver ausgedrückt, das andere beschreibt auch schon die Konsequenzen, wenn man einfach nicht an diesem Mahl teilnimmt. Und in beiden Fällen wird dieses Bild vom Essen und Trinken aufgenommen. Also es wird ein Mahl genommen. Und wie kann man an diesem teilnehmen? Indem man Gottes Willen, also seine Weisungen, tut. Ganz einfach. Letztendlich ist das ja auch der Umkehrschluss von dem, was ich eben noch gesagt hatte. Der Mensch hat sich von Gott entfernt, indem er eben nicht das gemacht hat, was Gott möchte. Der Mensch möchte sein Leben selber gestalten. Er möchte selber bestimmen, was gut und was böse ist. Er möchte selber entscheiden, welchen Lebensstil er verfolgt. Aber wenn wir das Gott überlassen und auf ihn hören, dann kommen wir wieder zu ihm und haben mit ihm Gemeinschaft. Und darauf kommt es ja eigentlich an, Gemeinschaft haben mit Gott. Wir nehmen den Willen Gottes wahr und führen ihn aus. Darauf soll also unsere Priorität liegen, wenn wir was tun, wenn wir was machen, wenn wir uns entscheiden sollen. Machen wir uns das nochmal klar durch ein kleines Beispiel. Und ich greife das nochmal mit dieser Familiensituation auf, weil das für uns alle doch irgendwie so eine brenzliche Situation ist. Familie ist wichtig und da mag man gerne die Familie nicht wirklich zurückstecken lassen, oder? Das Beispiel mit der Familie ist aber natürlich auch nicht übertragbar auf alle Situationen. Aber es macht uns vielleicht sensibel für Impulse, die von Gott kommen, in anderen Situationen. Gehen wir mal von dem Beispiel aus, es ist Montag. Und du freust dich schon wie ein kleiner König, denn du machst einen lang geplanten Ausflug mit deiner Familie. Ein paar Tage also musst du noch durchhalten und du kannst mit deiner Familie richtig viel Zeit verbringen, an Samstag zum Beispiel. Es ist Montag und du bist bei der Arbeit und es wird dir ein neuer Kollege vorgestellt. Du erfährst seinen Namen, was seine Aufgaben sind, dass er neu in der Stadt ist. Und im Laufe der Woche bekommst du immer wieder Gespräche mit oder wechselst selber mit ihm ein paar Worte. Und du bekommst einfach mit, okay, es gibt immer wieder Tendenzen, wo er sagt, er ist einsam. Und dabei wird dir immer klarer, dein neuer Kollege, der hat niemanden gerade hier. Das Gefühl des Mitleids überkommt dich. Bibelstellen wie "Liebe deinen Nächsten" fallen dir ein. Impulse wie "Lade ihn doch mal ein" blitzen da in deinem Kopf so ein bisschen auf. Will dir Gott vielleicht etwas sagen? Auf verschiedenen Ebenen. Auf der emotionalen Ebene Mitgefühl, auf der kognitiven Ebene dir fallen Sachen ein, auf der geistigen oder geistlichen Ebene du bekommst Impulse. Und du entscheidest dich, ihn einzuladen, noch an diesem Wochenende. Und du nimmst ihn mit auf den Ausflug. Und das ist natürlich, wenn man in einer Familie ist, kann das kritisch sein. Man hat was lange geplant, man hat wirklich Vorstellungen, wie dieser Tag ablaufen soll und es kommt anders, weil jemand dazukommt. Man muss umstrukturieren. Also es sieht vielleicht alles ganz am Ende so aus, wie man sich es gerade nicht vorgestellt hat. Aber man hat eine Priorität gesetzt. Man hat auf Gott gehört. Das hieß aber nicht, dass die Familie unbedingt zurückstecken musste. Ich setze die Priorität bei Gott und dem, was er mir sagt. Und wir haben es schon sehr spät. Will ich nur, kürze ich jetzt ab, der Knecht wurde ausgesandt und hat, also zweimal, er hat die Kranken, die Bettler, die Armen geholt. Er hat die, beim zweiten Mal, die vom Zaun. Und wenn man das immer so in der Bibel liest, ist das immer das Bild von, das sind die Leute, die eigentlich sozial ausgegrenzt sind, so wie es Max schon am Anfang gesagt hat. Das sind die Leute, die vielleicht auch von Gott noch gar nichts wissen, also die, die am Zaun sind. Das ist eigentlich ein Bild für die damalige Zeit für Heiden.